온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Moin und willkommen zum Onda-Info 256. Zum Frühlingsanfang gibt's diesmal eine besonders bunte Mischung auf die Ohren. In unserer Onda-Serie geht's heute um Ladino oder auch Spaniolisch, die traditionelle Sprache der sephardischen Juden. Der mexikanische Dokumentarfilm Presunto Culpable, mutmaßlich schuldig, zeigt, wie ein Film über die Missstände im mexikanischen Strafrecht selbst zum juristischen Streitfall werden kann. Wir berichteten bereits. Hört diesmal einen etwas ausführlicheren Beitrag zu den Hintergründen. Raúl Zendik, Ex-Tupamaro und sozialer Kämpfer aus Uruguay, wäre am 16. März 86 Jahre alt geworden. Wir erinnern an ihn. Auch in Lateinamerika gibt es ein, wenn noch bescheidenes, Atomprogramm. Wir von Radio Onda haben eine kleine Zusammenstellung gewagt über die Länder Lateinamerikas, die bereits über Atomkraftwerke verfügen oder solche planen.
Serie.
Nosotros hablamos de esta manera, con este acento y con esta entonación. Mas la historia muestra siempre sale partiendo de España.
Heute Ladino oder auch Spaniolisch, die traditionelle Sprache der sephardischen Juden. Mit der Reconquista der katholischen Kirche Ende des 15. Jahrhunderts breitete sich das Ladino aus und wurde zu einer eigenen Sprache. Vor allem in Südosteuropa, im Nahen Osten und in Nordafrika. Aber auch in Argentinien ließen sich vor allem nach der Shoah viele sephardische Juden und Jüdinnen nieder. Allerdings gibt es immer weniger Menschen, die Ladino sprechen. Die Sprache besitzt nirgendwo offiziellen Status. Dennoch gibt es immer noch Zeitungen, Musik und Radioprogramme in Ladino in vielen Ländern. Zum Beispiel in Argentinien. Wir haben uns auf Spurensuche begeben.
Der Architekt Luis León ist sephardischer Jude und in seiner Freizeit Herausgeber der ersten sephardischen Internetzeitung Sefer Aires.
Das Charakteristische der sephardischen Kultur in Argentinien ist die mündliche Übermittlung und das Fehlen schriftlicher Dokumente. Deswegen hat die sephardische Kultur hier nie einen bedeutenden Beitrag zur Literatur geleistet. Die Zeitschrift Sefer Aires will vor allem Erinnerungen zusammenführen, mittels Erzählungen, Geschichten und Reportagen über eine sephardische Kultur, die in Buenos Aires stark vom Aussterben bedroht ist.
Im Gegensatz zum Jiddischen ist das Ladino dem Spanischen zu ähnlich und war zu sehr als schlechtes Spanisch angesehen, als dass es die Jahrzehnte hätte überdauern können. Mit Sefer Aires hält Luis León die Sprache zumindest in einer Nische am Leben, aber ganz allein ist er nicht.
Ich bin Liliana Benveniste. Ich mache Musik in sephardischer Sprache. Eine jüdisch-sephardische Künstlerin in Buenos Aires zu sein, ist schon etwas Exotisches. Es gibt nicht viele Künstler und es gibt auch nicht viele Konsumenten. Für mich ist es aber sehr wichtig, die sephardische Kultur meiner Eltern zurückzuerobern.
Tengo una
canción que me encanta.
Das für mich schönste Lied heißt Mes de Mayo, Monat Mai. Es handelt von der Liebe, von einer Liebe, die ungewöhnlich ist. Denn das Lied besingt die Liebe eines Gefangenen.
El que está hablando es un prisionero.
Mes de Mayo, Mes de Mayo, cuando las fuertes calores, cuando los enamorados.
Doch beide jüdische Sprachen, vor allem Sephardi, aber auch das Jiddische, drohen in Argentinien in Vergessenheit zu geraten. Der Niedergang begann in den 60er Jahren. Einen persönlichen Grund dafür nennt die Grafikerin Annabella.
Papa jüdisch-arabischer Herkunft heiratet eine polnischstämmige Juden und das war damals sehr schlecht angesehen. Dann eine sephardische und eine aschkenasische Familie, auch das war so eine Sache. Mir hat das sephardische Ghetto nie gefallen. Diese Trennung vom Rest des Universums. Heute sehe ich die Sache gelassener. Mein Großvater ist 1900 geboren und kam aus Syrien nach Argentinien. Da erscheint es mir heute fast logisch, dass er seine Kultur bewahren wollte, wie auch andere Gemeinschaften heute ihre Kultur verteidigen wollen. Das konnte ich aber in meiner Jugend noch nicht verstehen.
Onda Serie.
Ah, la Serie.
Su nombre completo, señor.
Zúñiga Rodríguez Santoria.
¿Por qué delito?
Homicidio calificado.
In Mexiko ist der Dokumentarfilm Presunto Culpable, mutmaßlich schuldig, derzeit in aller Munde. Der Film, 2009 gedreht und nach diversen internationalen Festivals jetzt in Mexiko angelaufen, zeigt anhand eines Mordfalles und des Beschuldigten Antonio Zúñiga die offensichtlich gängige Praxis in Mexiko auf, wie Menschen für Jahrzehnte im Gefängnis landen können, ohne dass ihre Schuld nach rechtsstaatlichen Maßstäben bewiesen worden wäre. In Worten von Anwalt und Co-Regisseur Roberto Hernández:
93% der Verhaftungen kommen allein durch Zeugenaussagen zustande. Und das hat für eine Verurteilung zwei Vorteile. Der Zeuge ist überaus überzeugend, er ist aber auch sehr leicht zu beeinflussen. Unter diesen Umständen verlierst du deine Freiheit in dem Moment, wo einer auf der Straße auf dich zeigt und sagt, du warst das.
Denn die Beweislage, nach der Antonio verurteilt wurde, ist äußerst dünn, wie die Anwältin und Co-Producerin des Films Laida Negrete beschreibt.
Antonio wird von einem einzigen Zeugen belastet. Es gibt nur zwei Beweise, die die Staatsanwaltschaft vorlegt. Den Schmauchspurentest, der im Fall Tonios negativ ist, und diesen einzigen Zeugen.
Im Film muss Antonios Prozess wegen Verfahrensfehler neu aufgelegt werden. Der Richter erschreckt den Zuschauer durch eine fast gehässige Inkompetenz. Die Staatsanwältin reagiert gelangweilt auf den überzeugenden Auftritt des neuen Verteidigers, der Antonio, Angehörige und Kinobesucher mit einem Freispruch rechnen lässt. Große Hoffnungen, die bei Halbzeit des Films erst einmal enttäuscht werden.
20 años, 5 meses, 18 días de prisión.
Die neuerliche Verurteilung ignoriert, dass das frühere Urteil nur auf einem einzigen Zeugen fußt, einem damals minderjährigen Verwandten des Opfers, der sich im Prozess in Widersprüche verstrickt. Ignoriert, dass gleich 4 Zeugenaussagen nahelegen, dass Antonio zum Tatzeitpunkt nicht am Tatort gewesen sein kann. Und ignoriert, dass sich die Polizisten beim Gerichtstermin nicht erinnern, bei Verhaftung und Verhör Antonios zugegen gewesen zu sein. Es ist eine Farce, die hier dokumentiert wird und die Antonios Strafverteidiger zu dem Resümee bewegt. Dass der Senor José Antonio Zúñiga Rodríguez das Pech hatte, von der Polizei und Justiz als Verantwortlicher für den Mord ausgesucht worden zu sein. Dieses Pech hat nicht nur Antonio, sondern trifft in Mexiko wohl unzählige Menschen, wie Jacqueline Sáenz, Anwältin der Menschenrechtsorganisation PRODH, betont.
In Mexiko reicht es nicht, unschuldig zu sein, um nicht in den Knast zu kommen. Es reicht, dass du dich am falschen Ort mit den falschen Personen befindest, was normalerweise Polizisten sind. Und das reicht, damit sie dich in eine angebliche Untersuchungshaft nehmen, die sich dann eher als eine langjährige Justizentführung entpuppt.
Da im mexikanischen Recht bislang nicht die Unschuldsvermutung gilt, das soll erst ab 2016 der Fall sein, und Urteile aufgrund fragwürdigster Beweise gefällt werden, sei Antonio, der mutmaßlich Schuldige, beileibe kein Einzelfall, weiß Alberto Herrera, Vorsitzender der mexikanischen Sektion von Amnesty International.
Es una realidad lo que muestra el documental de Presunto Culpable.
Das ist die Realität, die der Film beschreibt. Amnesty International dokumentiert seit Jahrzehnten Fälle von Gewissensgefangenen, die für Jahre im Gefängnis landen für Taten, die sie nie begangen haben und nach Prozessen, die nachweislich keinen internationalen Rechtsstandards entsprechen.
Im Film geht es aber nicht um politisch motivierte Verfolgung, sondern um ein Rechtssystem, das augenscheinlich systematisch in großem Maße Opfer produziert, wie Laida Negrete, Mitglied des Anwaltskollektivs und Co-Producerin des Films, betont.
Es ist fantastisch, einen Fall wie den von Tonio zu haben, weil er so ein alltäglicher Fall ist, der nicht politisch motiviert ist und wo es nicht um eine bekannte Person geht. Das ist nämlich der Standardfall, bei dem die Staatsanwältin ohne Beweise beschuldigt und wo ohne Richter geurteilt und fast immer verurteilt wird.
Der Film Presunto Culpable begleitet über fast 2 Jahre Nachforschungen und Taktik der Anwälte Antonios Leben im Knast und das seiner Familie draußen. Er beschreibt die Zustände in den völlig überbelegten Gefängnissen Mexikos und pflicht entlarvene Justizstatistiken und Verhaltenstipps für Angehörige von Beschuldigten ein. Allein die Story bietet mehr als genug Diskussionsstoff, ob im Radio, in Blogs, in der Metro oder am Mittagstisch. Fast jeder in Mexiko scheint einen ähnlichen Fall zu kennen. Der Fall des jungen Antonio hat eine breite Diskussion über das mexikanische Rechtssystem angestoßen. Und die scheint auch nötig. Noch einmal Alberto Herrera von Amnesty International.
Eine der wichtigsten Lehren des Films ist die Erkenntnis, dass für jeden unschuldig Verhafteten ein Schuldiger nach wie vor auf der Straße ist. Deswegen ist es so wichtig, dass bei Prozessen anerkannte Rechtsnormen eingehalten werden. Nicht nur aus einem Gefühl von Menschlichkeit heraus für einen Angeklagten, sondern um die Gesellschaft vor weiteren Taten zu schützen und vor allem, um dem Opfer oder der Familie des Opfers Recht zu tun.
Vor 2 Wochen verfügte eine Richterin ein Aufführungsverbot für Presunto Culpable, da der im Film gezeigte Zeuge minderjährig ist. Persönlichkeitsrecht schlägt das Recht auf Information. Für Tage verschwand der Film aus den Kinos. Zensurvorwürfe machten die Runde. Der Film wurde zum Top-Thema in allen Medien. Die Downloads bei YouTube sind seit dem Verbot sprunghaft angestiegen, auch wenn das Verbotsurteil Ende letzter Woche wieder kassiert wurde. Und auch die so beliebten Raubkopien finden, zum Beispiel in der Metro, reißenden Absatz. Presunto Culpable, ein bewegendes und sehenswertes Zeugnis über die Zustände in der mexikanischen Justiz, preist die Verkäuferin ihre DVD an. Wer sich davon überzeugen möchte, findet den Film bei YouTube mit englischen Untertiteln.
Ese gran mérito descendí. Haber propuesto una utopía revolucionaria y haber sido consecuente con ella hasta el momento de su muerte.
Era el perfecto antihéroe. No era un hombre de mármol, sino más bien un hombre de barro. Hasta la cara era una cara hecha como de barro. Muy valiente, que jamás hacía alarde de ninguna de sus virtudes. Los peones del norte de nuestro país llamaron con razón el justiciero. En el fondo era un tímido.
Raúl Sendik wird am 16. März 1925 im Department Flores in Uruguay geboren. Er wächst auf dem Land auf. Mit 18 Jahren geht er nach Montevideo, um den Anwaltberuf zu erlernen. Schnell engagiert er sich gewerkschaftlich und arbeitet vor allem mit Landarbeitern zusammen. Er nimmt an gewerkschaftlichen Mobilisierungen des Syndikats der Rübenarbeiter in Paysandú teil und begleitet den Zug der Reisarbeiter von La Charqueada im Department 33 bis nach Montevideo. In den 1960er Jahren zieht er sich von der Sozialistischen Partei zurück und konzentriert sich auf die Situation der Peludos, der Zuckerrohrarbeiter in Villa Unión im Norden Uruguays. Im Norden waren die Zuckerrohrpflanzungen. Man nannte sie die grüne Hölle, weil die Arbeiter von Sonne zu Sonne oder wie andere sagten, von den Sternen bis zu den Sternen arbeiteten. Sie fertigten sogar selber ihre Laternen und schnitten auch nachts Zuckerrohr. Es wurde weder Urlaubs- noch Weihnachtsgeld bezahlt. Es gab keine Abfindungen bei Entlassungen. Manchmal wurden sie noch nicht einmal mit Geld bezahlt.
muchas veces, sino que les pagaban con cartones.
En 1962 wird die UTAA, die Union de Trabajadores Azucareros de Artigas, die Gewerkschaft der Zuckerrohrarbeiter von Artigas, gegründet. Ein Mitbegründer erinnert sich. Sendik sagte, das Problem hier verursacht der Patron, der die Arbeitsrechte nicht einhält. Nun gut, dagegen musste man sich organisieren, für seine Rechte kämpfen. Und Sendik ging immer voran, wenn es darum ging, ein Peludo zu verteidigen. Und er trat dem Patron gegenüber. Bei einer erfolgreichen Besetzung gegen eine Zuckerfirma gelang es den Zuckerrohrarbeitern, ihre Rechte umzusetzen. Sendik sagte ihnen, schön, ihr könnt über alles, was ihr wollt, mit Sendik reden, aber ich arbeite bestimmt nicht hier. Ihr habt eine Schuld, mit den Leuten hier zu begleichen. Und mit diesen Leuten müsst ihr reden. Ich stehe ihnen nur bei und berate sie, ob es gut für sie ist, zu unterschreiben oder nicht.
Pasaron unas 10 horas encerrados ahí adentro y cobraron absolutamente todo cuanto le debían.
Sie verbrachten 10 Stunden dort drin und am Ende wurde ihnen alles bezahlt, was ihnen noch vom Patron geschuldet wurde.
Él más bien trabajaba políticamente con viendo y tratando de resolver con la gente mismo los problemas reales de la gente. Para mí ese era el trabajo político que estaba haciendo él.
Er arbeitete auf diese Art politisch, dass er schaute und probierte, wie er mit den Leuten ihre realen Probleme lösen konnte. Das war seine Art der politischen Arbeit und das bereicherte uns. Denn es hat ihr den Geist geöffnet, dass man am nächsten Morgen, wenn man aufstand, sich auch selber verteidigen konnte. Das war wirklich eine große Lehre für mich, dass man nicht immer einen Tutor neben sich brauchte, ohne den man keinen Schritt machen konnte, sondern dass er dir alles Werkzeug an die Hand gab, um selber zu gehen. En 1965 ruft Raúl Sendik mit anderen die Nationale Befreiungsfront der Tupamaros, die MLN, ins Leben. Bei einer Enteignungsaktion von Waffen der Firma Tiro Suizo kommt es zu einem kleinen Unfall, der Sendik in den Untergrund zwingt. Sein Name hingegen bleibt öffentlich und wird vor allem durch die Zuckerrohrarbeiter als Symbol proklamiert. Der Wahlspruch ihrer Gewerkschaft heißt »Für das Land und mit Sendik«, was auch eine neue Art des Syndikalismus in sich birgt. 1970 wird Sendik schließlich verhaftet. Den Insassen gelingt 1971 jedoch eine spektakuläre Flucht. Die Reise in die Freiheit, die Flucht, basierte auf viel Intelligenz. Wir hatten den berühmten Gefängniswärter Lucchini auf unserer Seite. Er wurde nicht von der MLN bezahlt, sondern vom Staat, aber er war von der MLN. Wir konnten durch einen Tunnel entkommen, den wir gebaut hatten. Wir zerstörten die Mauern und sind dann durch den Tunnel abgehauen. Am 1. September schließlich kommt es zu einer Schießerei mit den bewaffneten Kräften und Raúl Sendik wird verletzt festgenommen und bis 1985 unter den schlimmsten Bedingungen gefangen genommen.
A las 12, más o menos, estábamos muy cansados.
Um 12 ungefähr, wir waren sehr müde, wurde gegen die metallischen Jalousien gehämmert. Sie schrien, hier sind die vereinten Kräfte, ergeben Sie sich.
Entréguense, los que están acá, entréguense en las fuerzas. Raúl abre el fuego.
Raúl eröffnete das Feuer. Es wurde immer mehr geschossen und nach einer Weile kamen sie herein und nahmen Raúl fest. Sie schleiften ihn, versuchten ihn aufzustellen, aber ich sah Blut. Konnte nur nicht feststellen, wo er verletzt war. Sie versuchten weiterhin aufzurichten, doch er fiel.
No me daba cuenta dónde podía estar herido, ¿no? Entonces digo, y lo trataban de levantar y Raúl caía. El comandante Martínez, Julio Martínez, me dijo, no, que Raúl vivía.
Im Gefängnis sagte mir Kommandant Julio Martínez, dass Raúl lebe, aber ich sagte, nein, ihr habt ihn ermordet. Nein, nein, sagte er, wir sind keine Mörder. Wir wollten Raúl Sendik nicht ermorden, weil wir keinen weiteren Che machen wollen in Lateinamerika. ...1973 kommt es dann zum Militärputsch und Uruguay wird zur Diktatur. Viele politische Gefangene werden systematisch gefoltert, viele verschwinden und tauchen nie wieder auf. Mit Sendik war auch Mauricio Rosenkopf, Schriftsteller und Dramatiker, eingesperrt, der ihm folgendes Gedicht zu seinem Geburtstag zukommen lassen konnte und hier noch einmal für uns vorträgt.
Y si este fuera mi último poema... Insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría, compañero.
Wenn das mein letztes Gedicht wäre, widerspenstig und traurig, verschlissen aber noch ganz, schrieb ich nur ein einziges Wort, compañero.
Fraternidad, compañero, nuestro frente de lucha están ahí. Distribución de la tierra y mejora para el trabajador rural. Terminar con la banca privada.
1985 ist die Militärdiktatur endlich vorbei und die politischen Gefangenen werden vor den Gefängnistoren von Massen an Menschen empfangen. Raúl Sendik hält nach einer Mundoperation in Kuba eine Rede beim ersten großen Akt der MLN im Stadion Luis Francini und stellt seine politischen Ideen vor. Ein Jahr darauf, 1987, gründet er die Bewegung für den Kampf um Land, Movimiento de Lucha por la Tierra.
Raúl pone el acento fundamentalmente no dentro del MLN, sino en la creación del movimiento de lucha por la tierra.
Raúl setzte seinen Schwerpunkt grundsätzlich nicht auf die MLN, sondern auf die Gründung der Bewegung für den Kampf um Land. Raúl verstand, dass wenn in diesem Land keine Agrarreform stattfinden würde, das Land auch keine Zukunft hätte. 1988 zeichnen sich die ersten Symptome seiner Krankheit ab. Er fährt nach Frankreich, um sich dort operieren zu lassen, verstirbt aber im Krankenhaus. Auf dem Friedhof in La Teja, Montevideo, wird er schließlich beerdigt und gebührend von Hunderten von Menschen verabschiedet.
Sind unsere Atomkraftwerke sicher?
Ja und nein.
Nach wie vor droht in Japan eine nukleare Katastrophe. Diejenigen Menschen, die bisher noch immer geglaubt haben, Kernkraft sei sicher, werden nun eines Besseren belehrt. Die deutsche Regierung, eng verbandelt mit der Atomlobby, versucht, die Menschen mit einem sogenannten Moratorium zu blenden und sich so über die kommenden Wahlen zu retten.
Jetzt beginnt er erstmal der Ausstieg.
Es ist der Ausstieg aus dem Ausstieg.
Abschalten, anschalten, abschalten.
Auch in Lateinamerika gibt es ein, wenn auch bescheidenes, Atomprogramm. Wir von Radio Onda haben eine kleine Zusammenstellung gewagt über die Länder, die bereits über Atomkraftwerke verfügen oder solche planen. Zurzeit gibt es in Lateinamerika 6 Atomkraftwerke. 2 davon sind in Mexiko in Betrieb, 2 in Brasilien und 2 in Argentinien. Dort ist zudem ein weiteres in Bau. In den 3 Ländern decken sie nur 3-7% des Energiebedarfs.
As obras da usina nuclear de Angra 3 devem ser retomadas até setembro. A licença do Ibama foi concedida hoje e já provocou protestos aqui em Brasília.
Ausgerechnet der südamerikanische Wirtschaftsgigant Brasilien zeigt sich nach der Nuklearkatastrophe in seinem Atomprogramm unbeirrt. Den beiden bereits fertiggestellten Kernkraftwerken Angra 1 und 2 soll bis 2015 ein drittes zur Seite gestellt werden, das sinnigerweise Angra 3 heißt. Zusätzlich sind mindestens weitere 8 Atommeiler geplant. Proteste dagegen wurden stets mit dem Argument abgetan, Brasiliens Kernkraftwerke seien sicher und die Erdbeben auch nicht so stark.
Ambientalistas alertam para os riscos do lixo nuclear. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minck, que sempre foi contra a obra antes de assumir a pasta, prometeu que vai trabalhar para minimizar os riscos.
Doch so sicher wie Politiker und Atomlobby behaupten, sind auch die brasilianischen Atomkraftwerke nicht. Wie üblich gibt es auch hier noch kein Konzept zur Endlagerung des Atommülls. So wird der hochradioaktive Müll in Schwimmbecken 100 Meter von der Küste entfernt gelagert. Bereits 2001 liefen hier schon mal 22.000 Liter radioaktives Wasser aus. Auch weiteren Zwischenlagern wurde unangemessene Lagerung bescheinigt. Angra 1 und 2 wurden zudem auf zu sandigem Boden gebaut. Angra 2 und 3 wurden mit deutschen Bürgschaften finanziert. Brasilien hat sich auf Jahrzehnte hoch verschuldet, um die Atomkraftwerke bauen zu können. So verhallt Kritik von Umweltschützern ungehört. Die Baustelle Angra 3 lag 22 Jahre brach und wird von Greenpeace Brasilien inzwischen als Milliardengrab bezeichnet. Zusammen mit Argentinien plant Brasilien die Gründung einer binationalen Atomfirma. Gemeinsam träumt man vom Bau von bis zu 15 Atomkraftwerken in Südamerika bis 2030.
Comisión Nacional de Energía Atómica. La Comisión Nacional de Energía Atómica está desarrollando la primera central nuclear de generación eléctrica de diseño 100% argentino.
Argentinien hat sein Atomprogramm 2006 nach einer Verknappung der Gasvorkommen erneuert. 1974 wurde das zusammen mit Siemens entwickelte Atomkraftwerk Atucha 1 in Betrieb genommen, 10 Jahre später das Werk Embalse. Embalse soll vergrößert werden und das im Bau befindliche Kraftwerk Atucha 2 soll noch dieses Jahr ans Netz gehen, 24 Jahre nach der Planung. Ein viertes Kraftwerk soll bis 2017 fertig werden. Auch in Mexiko wiegeln Experten vor möglichen Gefahren ab und verbreiten die üblichen Durchhalteparolen. Die beiden Kraftwerke in Laguna Verde im Bundesstaat Veracruz verfügten über neueste Sicherheitstechnik, heißt es. In Chile, das erst vor einem Jahr von einem schweren Erdbeben erschüttert wurde, gibt es die Forschungsreaktoren El Aguirre und La Reina. Bereits unter der letzten, sozialistisch genannten Regierung gab es Pläne zur Versorgung Chiles mit Atomstrom, die von der jetzigen, konservativen Regierung weiter verfolgt werden. Bisher wird die Energieversorgung vor allem mit Wasser, Kohle und Erdgas sichergestellt. Nun mehren sich kritische Stimmen, vor allem aus der Opposition, die darauf hinweisen, dass Chile bekanntermaßen erdbebengefährdet ist. Energieminister Gollborn sprach nun von der Nuklearenergie als Option, die man analysieren müsse. Offensichtlich spielt man auch hier auf Zeit. Gerade erst wurde allerdings ein Abkommen mit den USA zum wissenschaftlichen Austausch über Atomkraft unterzeichnet.
Yo, por el momento, he ordenado al vicepresidente Ramírez que congelemos los planes que hemos venido adelantando, unos estudios muy preliminares al respecto del programa nuclear pacífico venezolano.
Einzig Venezuela hat sich vorläufig von seinem bisher nur geplanten Atomprogramm verabschiedet. Diese Pläne existieren seit 2007 und sollten angeblich die Energieengpässe im Land beseitigen. Doch nach der Katastrophe in Japan kündigte Chavez plötzlich an, auf die Kernenergie verzichten zu wollen. Ein autoritärer Staat wie Venezuela kann also auch Vorteile haben. Bleibt nur zu hoffen, dass der launische Chavez seine Meinung nicht in ein paar Monaten wieder ändert.
Come gather round, children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night
by the big cooling tower.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.